Herzlich willkommen zur 19. Folge unseres Podcasts Endlich Montag, dem Podcast, in dem wir versuchen werden, dir näher zu bringen, was das Geheimnis gesunder und erfolgreicher Unternehmen ist. Mein Name ist Wolfgang König und heute begrüße ich zunächst wie immer Marc Sommer, diesmal aber zu einer besonderen Episode.
Ja, hallo Wolfgang. Ganz genau und besonders deshalb, da wir heute in Bielefeld zu Besuch bei einer echten Koryphäe im Bereich Gesundheitsmanagement und der Sozialepidemiologie sind, bei Herrn Professor Dr. Bernhard Badura. Er hat den wissenschaftlichen Diskurs über Gesundheit und Arbeit maßgeblich geprägt, war Berater für die WHO und die Bundesregierung und hat als Wissenschaftler und Unternehmer wichtige Impulse gesetzt. Aktuell ist Bernhard Badura der Vorsitzende des Beirates der Business Health Organisation WHO. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns hier empfangen. Herzlich willkommen, Herr Professor Badura.
Vielen Dank für Ihren Besuch.
Ja, wir starten mal. Wie geht es Ihnen und für unsere Hörer, wo genau sind wir hier gerade?
Wir sind hier in der Universität Bielefeld in einem total renovierten Teil dieses Universitätsgebäudes und in der Fakultät für Gesundheitswissenschaften, die jetzt hier seit etwas 20 Jahren besteht und die auch dann maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir seit 2 Jahren eine weitere neue Fakultät haben, nämlich eine Fakultät für Medizin. Sodass wir jetzt also hier, also wir können sagen, wir sind inzwischen eine vollständige Universität und keine halbe. Bekannt ist ja, dass die medizinischen Fakultäten in der Regel etwa die Hälfte des Haushalts einer gesamten Universität ausmachen. Ja, und das ist natürlich so, dass man da ein bisschen Angst hat, dass man da irgendwann mal geschluckt wird von diesem Riesenapparat. Ich hoffe aber, dass das nicht stattfindet.
Ja, viele kennen Sie als Wissenschaftler und Experten. Aber wer ist Bernhard Badura als Mensch? Sie spielen Cello, spielen Tennis, Sport regelmäßig und legen großen Wert auf Ihre Familie. Was gibt Ihnen persönlich Kraft und Energie?
Ich würde sagen, meine intrinsische Motivation, die ich übernommen habe von meiner Mutter, die als Flüchtlingsfrau mit 3 Jungs sich durchs Leben schlagen musste nach dem Zweiten Weltkrieg oder kurz am Ende des Zweiten Weltkriegs. Die hat uns beigebracht, dass 2 Dinge wichtig sind: gute Noten in der Schule und regelmäßiger Kirchgang. Bei einer Rente von 350 D-Mark. Und das hat uns 3, glaube ich, doch ein bisschen dazu auch bewegt, uns aus der Misere, in der wir damals waren, muss man ja so sagen, uns da herauszuarbeiten. Und das ist uns auch so einigermaßen gelungen, ja. Aber das war also das eine. Das andere ist natürlich mein aktuelles Umfeld, was mich motiviert. Ich habe immer das Glück gehabt, dass ich wirklich sehr gute Mitarbeiterinnen hatte, von denen ich selber auch sehr viel gelernt habe. Und das hat bei mir eine große Rolle gespielt. Ich bin ein Mensch, ich brauche ein Gegenüber. Ich brauche den Dialog, um selber auch mein Hirn weiter zu inspirieren. Und da war das schon sehr gut, auch hier in Bielefeld das Umfeld. Tüchtige Studierende, ja, und natürlich, sagen wir mal, auch eine vertrauensvolle Umgebung, vertrauensvoller Umgang, das sinnstiftende Arbeit, das sind so Dinge, die mich motivieren, immer noch.
Wenn wir mal zurück an die Anfänge gehen, wie kam es denn zu der Entscheidung, die Soziologie als Studium aufzunehmen?
Also ursprünglich war meine Entscheidung klar, ich wollte wie meine ganze Familie eigentlich Jura machen. Mein Vater war Jurist, der ist im Krieg gefallen, dann noch so, also im guter Letzt leider. Dann mein ältester Bruder Peter, der ein ganz bekannter Öffentlich-Rechtler war, ist jetzt leider verstorben seit ein paar Jahren. Und mein Bruder Michael, der ist Professor für Kunst gewesen, lange in Wuppertal. Und ich wollte natürlich dann auch Jura machen. Mein jüngster Sohn macht das jetzt statt meiner. Und ich bin in diese 68er Generation reingeraten. Und da habe ich gedacht, Jura, das ist doch sowas Reaktionäres, wirst du doch nicht studieren, habe ich gesagt, mache ich. Soziologie, da hat mir ein Kollege, ein Freund, mir geraten, da gibt es doch so einen jungen Professor in Tübingen, der kommt gerade aus Amerika. Da solltest du mal hingehen, da kannst du was lernen. Das war der Professor Dahndorf. von dem ich sehr stark inspiriert wurde. Also der hat mich richtig heiß gemacht auf dieses Fach, das muss ich sagen. Also man soll das nicht unterschätzen. Bei manchen Fächern spielen die Professoren eine auch motivierende Rolle, nicht nur eine demotivierende. Also das hat er also, war ein richtiger Charismatiker, hat er sehr gut gemacht. Hat mir auch dann weitergeholfen, hat mir ein Stipendium verschafft, um dann längere Zeit in Amerika zu arbeiten, an einer nicht ganz unbekannten Universität in Harvard, sodass ich, sagen wir mal, Glück gehabt habe in der Beziehung. Ja, und dann ist mir, als ich dann als junger, promovierter Assistent in Konstanz war, da ist mir irgendwie ein Artikel in die Hände gefallen über die Wirksamkeit der anonymen Alkoholiker. Ich weiß nicht, Sie kennen sie wahrscheinlich, diese... Ja, das ist eine der weltweit organisierten Fortsätze des Gesundheitswesens auf der Basis von Selbsthilfegruppen. Und da, die haben geprüft die Wirksamkeit von AA gegenüber der klassischen medizinischen Versorgung durch niedergelassene Ärzte. Und die da, was herauskam, was mich dann ausgesprochen angemacht hat in dem Artikel, dass die AA-Leute, die da mitmachen, wesentlich weniger Rückfallquoten haben, als die, die regelmäßig zu einem Arzt rennen.
War das so eine Art Schlüsselerlebnis?
Ja, das war ein Schlüsselerlebnis. Da habe ich gedacht, wie kann das, was steckt denn da dahinter, wenn die so wirksam sind? Dann habe ich mich ganz generell mit der Selbsthilfebewegung befasst und habe dann immer da weiter auch gebohrt. Und es ist schon so, dass ganz offen wir einige elementare Gesetzmäßigkeiten vollziehen, die eben das Soziale ausmachen. Es ist nämlich so, dass die Leute regelmäßig dahin kommen, dass sie klaren Regeln folgen, dass sie jedes Mal ein Geständnis ablegen müssen. Geständnis, Beichte könnte man auch sagen. Als echter Katholik, der ich mal war. Und der Gruppendruck, der ist auch ganz entscheidend. Sie sitzen dann da zusammen jede Woche, in der Regel einmal. Und es fängt, jeder muss dann sagen, ich bin Bernhard Badur, ich bin Alkoholiker. Und ich bin in den letzten Wochen nicht rückfällig geworden. Und das ist, dass jeder weiß genau, er muss da wieder hin und muss das dann gestehen vor seinen Kollegen. Und da will natürlich keiner was gestehen. Also der Gruppendruck spielt eine Rolle. Die Regeln, klare Regeln, die man halten muss. Rituale bei den Sitzungen und auch die regelmäßigen Kontakte, die eben immer wieder dazu dienen, die Motivation aufrecht zu erhalten, eben nicht weiter zu trinken. Also ich bin dann nie Mitglied gewesen, aber mich hat die Sache selber sehr fasziniert. Und das hat mich dann dazu gebracht, dieser Frage nachzugehen, eben der, was passiert denn da? Was ist an dem Sozialen so therapeutisch wirksam? Ja, und dann ist an der Frage bin ich eigentlich immer hängen geblieben, mehr oder weniger, also muss ich sagen.
Spannend. Und dann später haben Sie quasi aus Berlin heraus die Chance und den Auftrag erhalten, hier in Bielefeld den Uni-Bereich aufzubauen.
Die Fakultät für Gesundheitswissen, ja. Wissenschaften, das war, in Berlin war das damals noch alles sehr kompliziert und das hat nicht funktioniert. Ich habe es da schon versucht, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Ich hatte auch da nicht genug Unterstützung aus der Universität heraus und da haben die mich hier angeschrieben. Habe ich ihn beworben auf eine Professur und dann habe ich die dann nach langem Hin und Her auch angenommen. Und dann war das so, dass eine entscheidende Sitzung in der Fakultät im Senat stattfand. Soll man das noch machen, soll man das nicht machen? Ich war gerade 14 Tage hierher gezogen und da saß ich in der Sitzung und da haben die Mehrheit meiner Kollegen dem nicht zugestimmt. Ja, Sie müssen sich das vorstellen, die Universität, da sind auch nur Menschen hier. Ein starker Wettbewerb zwischen den Fakultäten. Wenn eine neue Fakultät aufgemacht wird, gibt es da nicht mehr Geld. Also müssen andere was hergeben. Und das ist natürlich ein wunderbarer Innovationshammer.
Ja.
Wenn die was neu machen wollen, bestraft werden dafür, dass sie auch noch die ganze Organisation dann durchsetzen müssen. Und das war also von meinen Kollegen hier, also die Soziologen, die waren so, Naturwissenschaftler waren so, also die Chemiker dagegen. Und Biologen. Es gab dann auch einige Unterstützer, aber ich habe vor allen Dingen den Rektor, den Herr Rothermeier war das, der war unser langjähriger Rektor hier von Hauses Mathematiker, der hat das aber sehr stark unterstützt, hat das dann in Düsseldorf durchgesetzt. Das musste man sich damals noch alles genehmigen lassen, das war ja nicht so. Jeder Bleistift damals, als eine Der musste genehmigt werden aus Düsseldorf, muss ich mir ja vorstellen. So eine. Also jetzt inzwischen sind wir ja autonom und können weder Wiener
über die Bleistifte
machen, den wir selber uns ausdenken, ja. Also so, dann habe ich 2 Jahre gekämpft hier, habe praktisch nichts anderes mehr gemacht, außer Türklinken putzen und mit Kollegen reden und sie überreden und überzeugen. Dann haben wir einen Kollegen aus Amerika eingeladen, die kannte ich von damals noch und die kam dann her und die haben uns dann den großen Segen einer Public Health Fakultät, haben die verkündet. Und dann hat das nach 2 Jahren hin und her, hat das dann tatsächlich geklappt. Also einfach war das nicht. Ja, so ist das dann zwischen. Also bin ich da, habe ich den Ruf dann auch, nachdem ich den Ruf angenommen habe. Ich habe lange Zeit darüber wirklich echt gezweifelt an mir. Ich hatte ein eigenes Institut in Berlin, Institutsdirektor. Die haben mir alles vom Himmel runter versprochen, wie viel Stellen ich kriege, wenn ich da bleibe. Ich habe es nicht gemacht. Ich bin hierher gegangen nach einer Stadt, die mich nicht so sonderlich fasziniert hat, muss ich sagen.
Ja. Jetzt wissen wir, dass es sie gibt. Die Stadt.
Das wissen wir, dass es gibt. Wir haben es jetzt nochmal erlebt. Ja. Nur so war das.
Ja, total spannend. Sie haben es vorhin angedeutet, dass diese Erkenntnis, die Sie gewonnen haben, dann ja auch übertragen haben auf Gruppendynamiken, also durch die anonymen Alkoholiker sozusagen. Und das dann, so klingt das jetzt für uns, übertragen haben auf Ihre Arbeit. Was sind für Dynamiken, die entstehen? Was kann man sich dem zu Nutzen machen eigentlich? Generell für wahrscheinlich alle Führungs- und Gruppendynamiken.
Ich muss das so noch erwähnen, dass der Ralf Dahndorf zur gleichen Zeit ein Büchlein herausgebracht hat in Betriebs- und Industriesoziologie, in dem er vor allen Dingen die Erkenntnisse der Hawthorne-Studien aus Amerika nochmal ausgewertet hat, wo eben rauskam, dass die soziale Dynamik in Teams einen wesentlichen Beitrag leistet für die Motivation der Beschäftigten. Und das kam damals auch schon raus, dass die Führungskraft da eine entscheidende Rolle spielt, entweder bremsend oder unterstützend. Also es war schon so, das kam dann dazu, und das Phänomen Gruppe und die Gruppendynamik und die informellen Prozesse, auch die so in der, die spielt eine entscheidende Motivation. Wir sind soziale Wesen.
Ja.
Das ist jetzt heute, pfeifen das die Spatzen vom Dach, dank der neuen Erkenntnisse, die wir vielleicht noch kommen können, der Neurobiologen. Aber damals war das eben, war die Psychologie sehr stark und die Ökonomie, da gab es den Homo economicus nach dem Motto, der Mensch ist ein isoliertes Wesen, das nach maximaler Nutzenmaximierung strebt. Das war das Menschenbild, mit dem wir damals konfrontiert wurden hier. Und in den Wissenschaften, in den Sozialwissenschaften, auch in den Naturwissenschaften. Und das ist dann, hat dann langsam doch einen Riss bekommen, diese Auffassung. Unter anderem auch durch die Arbeit von Dahndorf, der eben gesagt hat, dass es neben dem Homo economicus auch einen Homo sociologicus gibt. Nämlich den normenorientiert handelnden Menschen. Menschen, die ihren Werten folgen, nicht nur dem Geld und ihrem persönlichen egoistischen Nutzen. Also das hat damals mich auch sehr angemacht und dieses kam dann zusammen, also die theoretische Seite von Dahndorf, der sich davon mit Durkheim beschäftigt und anderen Klassikern der Soziologie, natürlich Max Weber und so weiter. Und das hat dann eben dazu beigetragen, dass also ein Gärungsprozess bei mir stattgefunden und bei anderen, das ist ja auch nicht nur bei mir. Und der hat mich dann immer wieder, es kommt noch ein Punkt hinzu, den ich nicht unterschlagen sollte. Den Namen Karl Marx, den durfte man ja lange Zeit gar nicht mehr erwähnen. Auch nicht in der Uni war das nicht erwünscht, sagen wir es mal so. Trotzdem muss ich sagen, dass das Kommunistische Manifest, das Sie und Engels geschrieben haben, das hat doch einige auch entsprechende Erkenntnisse auch schon, die hat damals schon gesagt, ja, die Dynamik des wirtschaftlichen Prozesses wird dazu führen, dass die menschlichen Bindungen, die gewachsenen Bindungen, zerschmettert werden. Das steht da alles bei ihm. Also der gute Mann, gilt ja auch als Klassiker der Soziologie. Er hat schon einige sehr weise Erkenntnisse auch geliefert. Eben die Erkenntnis, dass, wenn man so will, heute würden wir sagen, das Sozialkapital wird zermalmt durch die wirtschaftliche Wirkung. Und so ist es ja auch gekommen.
Sie haben früh den Begriff auch Humankapital ins Leben gerufen.
Genau, das ist Humankapital. Das war damals schon, die Ökonomen haben selber schon dann angefangen, an ihren eigenen Grundlagen zu zweifeln. Und dann gab es erst die Humankapitalsache mit Gary Becker, der dafür auch, glaube ich, einen Nobelpreis bekommen hat für seine Arbeiten. Und der eben gesagt, ja, das Bildung, ja, er hat sich auf die Bildung bezogen. Der Mensch als Bildungswesen. Mhm. Er hat gesagt, ja, wenn Leute, die höhere Bildung haben, haben auch mehr Einkommen. So hat er das dann, muss unter seinen Kollegen, musste er natürlich irgendwie wieder die Kurve kriegen. Da hat er dann die Kurve gekriegt und hat also dann gesagt, ja, es ist so, also die können wir belegen, je länger jemand studiert oder länger das Studium, dass die Bildung dauert, umso höher später dann sein Grundeinkommen. Und das stimmt ja, wie wir wissen, im Großen und Ganzen auch so. Und das hat eben, wie gesagt, da kam so einiges dann zusammen bis heute, bis die Neurowissenschaften heute uns eigentlich auch diesen Mensch als soziales Wesen darlegen. Und das ist für mich auch nochmal sehr stimulierend gewesen, dass sie eben gezeigt haben mit der Hirnforschung, dass das Hirn eigentlich ein soziales Organ ist. The Social Construction of the Human Mind heißt ein berühmter Aufsatz von einem amerikanischen Psychiater. Die neurobiologische Forschung zeigt, dass große Teile unseres Hirns nicht angeboren sind, sondern die bilden sich im Prozess der menschlichen Sozialisation. Sozialisation ist ein Prozess, der nicht nur äußerlich stattfindet, da lernt man irgendwas auf irgendwelche Weise, sondern es sind die Verbindungen zwischen den Neuronen, die sich auch jetzt zum Beispiel hier, wenn wir hier reden, ständig neu bilden. Also Lernen ist ein Prozess der Regeneration, der Weiterentwicklung menschlicher Anatomie im Gehirn. Und er hat also dadurch kommt das Soziale und das Biologische rückt jetzt wieder immer mehr zusammen. Also ich bin überzeugt davon, dass wir in Zukunft eine starke Zusammenarbeit haben werden zwischen Biologen und Sozialwissenschaftlern. Das ist jetzt schon teilweise so, aber das ist einfach, die Gesundheitswissenschaften sind interdisziplinäre Wissenschaften. Wir haben ja auch in der Fakultät Methodiker, wir haben Psychologen, wir haben Epidemiologen, das ist ja ein Stück weit angelegt und für mich war eben diese Erkenntnisse, das hat mir auch nochmal alle Augen geöffnet vor einigen Jahren, dass diese Erkenntnis die Rede von der sozialen Konstruktion des menschlichen Gehirns, das hat mich also absolut angemacht, muss ich sagen. Also, und der wichtige Mann da ist der Kandel, das ist Kandel, ein Jude, der mit seiner Familie fliehen musste aus Wien, als die Nazis kamen. Und der hat in Amerika Karriere gemacht und hat den Nobelpreis bekommen als Mediziner, als erster Psychiater in der Medizin, der den Nobelpreis bekommen hat. Das ist auch interessant. Das Nobelpreiskomitee ist ja praktisch so konstruiert, wie die Wissenschaften zu Nobelzeiten waren. Die Ökonomie ist auch später erst dazugekommen. Durch die schwedische Bank, die das, ich weiß nicht, irgendeine Bank hat das gestiftet. Also, um da wieder zurückzukommen, diese Verbindung von Sozialem und Biologischem, die ist natürlich hochinteressant, weil man hat lange gerätselt, warum haben Menschen Kultur, warum verhalten sie sich normgemäß und nicht nur interessengemäß? Was ist das Substrat, was dahinter steht? Wie soll man sich das vorstellen? Bis man jetzt eben weiß, ja, hier, unsere Erziehung, die wir machen bei unseren Eltern und dann später in der Schule oder in der Hochschule oder im Beruf. Das sind lauter Lernprozesse, die dazu führen, dass Verbindungen im Gehirn geschwächt werden oder aufgebaut werden. Und letztlich muss man, ich bin ja neulich auch operiert worden hier im Kopf. Man muss davon ausgehen, dass eben das menschliche Lernen ist eigentlich dieser Prozess der Neuorientierung der Hirnverschaltung. Und das Ganze hat dann auch noch weitere biologische Konsequenzen, Oxytocin, Dopamin, alles Botenstoffe, die dazu beitragen, dass der Mensch von außen motiviert wird. Also wir sind extrem soziale Wesen, weil wir extrem auf die andere angewiesen sind, dass wir akzeptiert werden, dass wir zugehörig sind. Und das hat eben lange Zeit die Naturwissenschaften und die Sozialwissenschaften lang getrennt gehalten, dass man das einfach richtig nicht wahrhaben wollte.
Ist das auch so, dass für Unternehmerinnen und Unternehmer auch lange ferngehalten wurde? Oder ist es irgendwie abhanden gekommen, dieses Wissen darüber? Ich versuche das mal so anders zu beschreiben, denn im Prinzip ist es ja nur natürlich und selbstverständlich, dass wenn man ein Unternehmen führt oder auch begleitet, die Menschen, die da sind, dass sie interagieren miteinander. Man hat sich früher getroffen, nach der Arbeit hat sich ausgetauscht, man trifft sich, heute trifft man sich weniger, ne, durch die Veränderung, aber irgendwie scheint es so bei einigen Unternehmungen zumindest so abhanden gekommen zu sein, welche Bedeutung das soziale Miteinander hat. Ist das auch etwas, was Sie so in Ihren Arbeiten gesehen haben oder die Zusammenhänge auch verständlich zu machen für Unternehmerinnen?
Ja, natürlich, das ist ja klar. Ich meine, man muss mal die ganze Kette durchbuchstabieren. Die Kultur liegt im Wesentlichen in der Verantwortung der Führungskräfte. Das ist heute völlig unbestritten. Also ich kenne keinen ernsthaften Menschen, der das noch bestreitet, dass also hier Führung in erster Linie über gemeinsame Werte, gemeinsame Überzeugungen, natürlich auch gemeinsame Interessen. Klar, nicht? Das ist ja, die Wirtschaft muss ja florieren, es muss nicht nur investiert werden, es muss auch damit was produziert werden, zum Beispiel. Also das ist inzwischen heute unbestritten. Und es gibt immer mehr auch Führungskräfte, die eben das Sozialkapital als ein wichtiger Teil des Humankapitals darstellt, einen wichtigen Teil des Humankapitals darstellt, neben der Bildung, weil ja eben auch gerade in einer Kopfarbeitergesellschaft, in der wir uns ja bewegen, was machen wir denn hier? Wir machen doch hier keine Güter. Die Leute kommen rein, die Leute gehen raus. Ja, was machen die da eigentlich? Sieht keine Veränderung. Die gleichen blöden Leute, die reingehen, kommen auch wieder. Naja, dass sie nicht mehr ganz so blöd sind, das sieht man ja nicht. Hm. Wenn sie ein Auto bauen oder Schuhe machen, Hans Sachs, ne, bei Wagner, die Schuhe kloppen. Also das ist eben dieses Immaterielle, diese zunehmend immaterielle Produktion, die hier stattfindet, die läuft im Wesentlichen eben über die mentale Gesundheit. Wenn sie depressiv sind, wenn sie ängstlich sind, dann werden sie sich anders verhalten in einem Unternehmen und gegenüber ihren Mitmenschen, als wenn sie das nicht sind. Ich meine, depressive Menschen können aber ganz schön auf den Geist gehen.
Mhm. Nee? Oder eben vielleicht nicht so ihre Arbeit erbringen, wie sie es gerne wollten.
So ist es. So ist es.
Und dass soziale Faktoren da einen riesen Einfluss haben, das haben Sie ja auch gezeigt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, genau.
Ja, kommen wir mal zu diesem Herzstück eurer Arbeit, des betrieblichen Gesundheitsmanagements.
Ja.
Also aus der Erkenntnis heraus, dass eben Gesundheit nicht nur eine medizinische, sondern vor allem soziale und gesellschaftliche Herausforderung ist, haben Sie mit Ihrer Forschung ja das Gesundheitsverständnis vieler Unternehmen auch verändert. Worum geht es denn im BGM und im Aufbau des BGM? Auch Fragen der Gesundheit und Produktivität und ähnliches.
Also es ist so, dass aus meiner Überzeugung, aber da gibt es natürlich auch andere Überlegungen. Also ich habe mich immer von Anfang an damit beschäftigt, wie Kooperation stattfindet. Interaktion spielt ja auch in der Sozialisation eine große Rolle. Und für mich ist eigentlich der Kern des Gesundheitsmanagements liegt mit dem Ziel der Verbesserung der Kooperation. Sowohl horizontal zwischen den Kolleginnen und Kollegen, wie auch vertikal zwischen den Führungsebenen und den Mitarbeiterinnen. Also das ist die Grundidee. Natürlich spielt das gesunde Verhalten auch eine Rolle, aber das machen andere schon. Die machen das auch gut und es muss nicht jeder das Gleiche machen. Also ich habe dann gesagt, für mich als Sozialwissenschaftler, ich habe mich immer auch von Anfang an sehr stark für die Organisationssoziologie interessiert, war klar, dass eigentlich entscheidend ist für die menschliche Gesundheit, für die mentale Gesundheit, die dann auch Auswirkungen hat auf die physische Gesundheit, dass für die mentale Gesundheit für das Funktionieren in komplexen Organisationen, dass das eine ganz entscheidende Rolle spielt. Nicht, also wenn Sie beim Team gearbeitet haben, da muss nur einer irgendwie mal psychisch irgendwie da niederliegen. Ja? Das ist sofort die ganze Teamarbeit, kriegt da einen ganz anderen Anstrich und die Produktivität leidet, ist ja klar.
Ich glaube, das kennt jeder, der so in seinen Teams sich umguckt und reinhört. Wir nennen das dann auch soziale Stärke oder einen sozialen Puffer auch teilweise. Wenn wir Belastungen auf der einen Seite sehen in Unternehmen und der Zusammenhalt dort aber noch sehr gut ist, vielleicht auch eine Nähe eben noch da ist und nicht mehr so Distanz, oder noch keine Distanz, dann ist das als Puffer auch oftmals zu verstehen. Das schützt noch vor Zusatzbelastungen, wenn man eben diesen Zusammenhalt hat. Haben Sie das auch in Ihren Untersuchungen gesehen?
Ja, na klar, das war die Pufferthese, war praktisch der Anfang. Das habe ich dann schon, ich war ja vorher in Oldenburg an der Universität, da habe ich schon angefangen, jahrelang haben wir große Studien gemacht, vor allem über das Verarbeiten von Krankheit. Mhm. Ich hatte das Glück, dass ich relativ früh dann relativ großen Batzen vom Forschungsministerium bekommen habe über eine Langzeitstudie über die Verarbeitung von Herzerkrankungen. Also wie gehen Menschen um, Oldenburger Longitudinalstudie, wie gehen Menschen um mit ihren Belastungen durch diese Erkrankung? Vor allen Dingen Männer, die haben also die größten Schwierigkeiten.
Überraschung.
Ja, Überraschung. Ja. Diese Studie hat mich dazu gebracht, mich nochmal tief in die empirische Forschung, Psychometrie, all solche Sachen damit auch zu beschäftigen. Ich hatte auch sehr, sehr gute Mitarbeiterinnen, ohne die ich das gar nicht hätte machen können. Das gilt also für alle meine Arbeit, muss ich sagen. Also, wie gesagt, ich habe schon eingangs gesagt, ich bin ein dialogischer Mensch. Ich bin angewiesen auf das, was andere was passiert, wenn ich mich mit einem anderen Menschen unterhalte, diskutiere. Das bringt mich weiter. Also nur zu Hause sitzen und Bücher lesen oder Artikel, halte ich auch für notwendig, aber es nicht. Also sag mal, ich glaube schon, dass ich bin überzeugt davon, sind wir wieder bei der These, soziales Wesen, Mensch, dass für uns Menschen der Anstoß von außen, und das zeigt auch die neurobiologische Forschung übrigens, dass der Anstoß von außen eben diese Veränderungsprozesse im Gehirn bewirkt. Also Sozialisation ist ein Prozess, der zwischen Menschen stattfindet, nicht zwischen Menschen und Büchern. Die Bücher kommen dann dazu oder Nebeneffekt oder die Artikel oder was auch immer. Aber letztlich die Motivation, irgendeinem Gedanken nachzugehen, ist etwas, was also bei mir zumindest sehr stark davon abhängig ist, ob ich mit Menschen zusammen bin, die mich auch inspirieren. Nicht nur ich sie, sondern sie mich auch. Und dann das Glück habe ich also gehabt, dass das eigentlich mehr oder weniger immer ganz gut geklappt hat. Ja.
Jetzt haben Sie schon die Rolle der Führungskräfte für das Thema Gesundheit in Unternehmen stark herausgestritten. Was ist denn die Rolle der Kultur in diesem Zusammenhang?
Ja, die Kultur ist ja praktisch, früher hat man gesagt, Biologie und Kultur, die stehen sich gegenüber, sozusagen als feindliche Wesen. Inzwischen hängt ja alles zusammen. Die Kultur sind Werte, Überzeugungen, an denen wir uns in unserem Handeln orientieren. Auch Visionen. Insofern ist natürlich die Homo economicus auch ein Teil unserer Kultur. Ist ja klar. Ich meine, das ist auch ein Menschenbild, das manchmal motivieren kann. Werte sind praktisch die Dinge, die uns bewegen, wenn wir niemanden haben, der hinter uns steht, sagt, tu das oder lass jenes, sondern was wir aus intrinsischer Motivation tun. Ein Kind läuft über die Straße, Autos fahren, wir laufen instinktiv hin und versuchen, das Kind zu retten. Und ich will mal sagen, 80% unserer täglichen Handlungen, die sind intrinsisch motiviert. Wir machen nicht das, was wir machen, weil wir dafür belohnt werden, materiell, das auch, aber das ist nur ein Teil davon. Auch nicht, weil wir die 10 Gebote einhalten wollen, auch nicht immer. Ja. Ja. Aber wir tun es eben intrinsisch motiviert, dass also nicht, weil wir belohnt werden oder sanktioniert werden, wenn wir es nicht tun, sondern das ist dann Teil unserer Persönlichkeit. So entstehen Persönlichkeiten.
Glauben Sie, dass das in Unternehmen weniger wird? Dass die Menschen weniger diese intrinsische Motivation haben?
Ja, das ist die These, jetzt vertreten wir von so vielen Leuten, die halte ich für ziemlich falsch. Also die Menschen sind motiviert bei der Arbeit, weil andere sie eben auch motivieren. Und eine Führungskraft, die demotiviert. Ein berühmter amerikanischer Management-Guru hat mal gesagt, Führungskräfte, die meiste Zeit, was sie tun, behindert die Menschen bei der Arbeit und nur schützen sie nicht. Und das ist natürlich ein bisschen übertrieben, nicht? Klarer Fall. Aber man muss ja manchmal überspitzen. Und es ist schon so, dass meines Erachtens im Moment die Diskussion über Fehlzeiten nach dem Motto, die deutsche Wirtschaft schrumpft, weil unsere Deutschen fauler werden. Ja, ja, ich meine, wie kann man auf so eine hanebüchen Unsinn kommen? Ich meine, auch das bloße Zählen der Zeit, die wir bei der Arbeit verbringen, wenn man die Arbeitsstunden zählt, kann ja sein, dass wir im Moment wenig Arbeitsstunden haben, aber was machen wir denn nach der oder vor der Arbeit? Wir sind doch ganze Menschen, die meisten sind, oder viele sind Büroarbeiter und wir schleppen unser Leben lang nicht nur unsere Familie mit uns rum, sondern auch die Gedanken, die wir uns um unsere Arbeit machen. Und dann einfach nur die Stunden zu zählen, zu sagen, ja, die Deutschen arbeiten ja viel weniger als die anderen. Das ist also ein ziemlich dummes Argument, muss ich sagen. Und entspricht dann nicht unserer Studienlage. Also, was die größte Zahl der Varianz im Fehlzeitverhalten, das haben wir nachgewiesen mit der Kollegin Erismann zusammen, wird durch das Arbeitsumfeld bewirkt. Durch die Kollegen, durch die Führungskräfte. Die Frage, ob unsere persönlichen Überzeugungen mit denen übereinstimmen, was im Unternehmen als wichtig angesehen wird. Die Glaubwürdigkeit, zum Beispiel, wenn wir beobachten, dass andere Fehler machen und dafür nicht sanktioniert werden, das widerspricht unserem Gerechtigkeitsempfinden. Nur so ein Beispiel jetzt mal. Also die intrinsische Motivation ist das Grundstück. Ohne das würde gar nichts funktionieren. Wenn wir nur, da müssten wir hinter jeden Menschen einen Polizisten stellen. Und jede Leistung genau abrechnen hier. Ich gehe jetzt hier bei Grün über die Ampel. 5 €, ja.
Jetzt wird ja die Diskussion, Sie haben es gerade schon auch gesagt, polemisch geführt.
Na, na klar.
Sehr emotional. Welche Rolle spielen da so objektive Daten, Informationen für Sie?
Also es ist einfach so, dass über seit Jahren polemisiert wird und keine Studien gemacht werden darüber.
Ja,
ja, das ist völlig unverständlich. Wir sprechen von evidenzbasierter Medizin. Ich sage, wir müssen auch von evidenzbasierter Unternehmensführung sprechen. Ich meine, wenn wichtige Investitionsentscheidungen anstehen, dann wird man auch alle Daten zusammenkramen, die man irgendwie kriegen kann. Oder wenn man die Daten nicht kriegt, wird man sagen, wir inspirieren ein Forschungsprogramm bei der Bundesregierung oder bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder wo auch immer. Nee. Also als wir angefangen haben, das zu thematisieren, und wir haben sehr gute Daten dafür, gab es so gut wie keine Aufsätze, die wir lesen mussten. Es gab keine. Über diese fundamental wichtige Frage. Warum bleiben Leute zu Hause oder gehen früh zur Arbeit? Und da kam eben raus, dass tatsächlich die Gesundheit alleine das nicht erklärt. Also wir haben unterschiedliche Befunde. Es gab Unternehmen, wo die, also von den 4, glaube ich, ich habe nicht mehr im Kopf, so viele Sachen da publiziert. Ich glaube, es waren 4 Unternehmen. Tausende von Mitarbeitern haben getestet, welche Rolle spielt der persönliche Gesundheitszustand, welche Rolle spielt das Umfeld, also die Kollegen, Führungskräfte. Und es ist schon so, dass der Gesundheitszustand eine Rolle spielt, aber es gab auch Unternehmen dabei, da spielte der gar keine Rolle. Das war nur die Motivation. Jetzt kann man sagen, ja, jetzt haben wir es ja, die Motivation, ja, die sind nicht motiviert, die wollen gerne. Nein, das hängt eben sehr stark mit dem Umfeld zusammen.
Also das heißt, jedes Unternehmen hat die Fehlzeiten, die es verdient.
So ist es. Und wenn man sich nicht darum kümmert, sondern nur polemisiert, ist man selber schuld. Also da muss ich sagen, Kellenius, die machen wirklich sehr schöne Autos da bei Mercedes, aber der hat das so mehr oder weniger in die Luft gesetzt hier in Deutschland. Das ist mir unverständlich wie ein so kluger Mensch.
Ja.
Es ist, man muss da ja schon auch aufgefallen, dass, wenn sie viel mit Juristen und mit Ingenieuren zu tun haben, dann ist schon so, dass natürlich der geistige Zuschnitt, den sie erfahren durch ihre Ausbildung, so ist das, dass das Menschliche eigentlich dabei eine sehr geringe Rolle spielt. Also bei den Juristen auch, bei den Ingenieuren auch. Das ist jetzt keine Beschimpfung, es geht eine reine Feststellung, dass natürlich Menschen das so machen und denken, wie sie groß geworden sind. Und da gibt es immer noch eine Menge Vorurteile, auch in gediegenen Wissenschaften. Bei den Juristen ist mir schon auch aufgefallen, dass, gut, die haben die Kriminologie, es gibt da Gebiete, wo sozialwissenschaftliche Kenntnisse reinsickern, aber ich war ja lange an der Technischen Universität, ich war ja an der TU in Berlin, nicht an der FU. Die HU gab es damals noch nicht. Und da war das schon so. Ich habe dann, als ich da hingefahren ankam in Berlin, habe ich bei Kollegen rumtelefoniert, ja, ich bin der Herbert Dura. Und dann haben wir so Smalltalk gemacht, am Schluss gesagt, so und so, was ist denn Ihre Meinung? Glauben Sie, dass ich wirklich hier gebraucht werde bei Ihnen in der Technischen Universität? Oder was ist da Ihre, wie sehen Sie das? Hat er gesagt, na, Herr Badura, wenn Sie mich so fragen, nee, eigentlich brauchen wir Sie.
Ja.
Solche Sachen, die bleiben natürlich hängen da oben.
Ja,
das fördert meine Vorurteile, gebe ich zu, ja. Nein, also es ist schon so, dass hier, denke ich mir, in unser Ausbildungssystem, das in Zukunft eine große Rolle spielt, ja. Dass Führung, wenn Sie, also richtig Führung gelehrt, wird ja an der Uni eigentlich nicht, ne? Das müssen Sie Weiterbildung machen irgendwo. Mhm. Jetzt haben wir hier also jede Menge Leute, die wir ausbilden, pro Jahr, wir haben 25.000 Studierende, also ein erheblicher Teil Juristen und Naturwissenschaftler und auch Ingenieure weniger. Wir haben eine technische Fakultät, aber mengenmäßig spielt die nicht eine so dominante Rolle. Und es ist schon so, dass natürlich, als ich meine solchen Seminare da gemacht habe an der TU, da kamen nie mehr als 20 Leute, obwohl die TU also in Berlin ein riesen Veranstaltung ist. Übrigens, das habe ich dann später erst rausgekriegt, der Ingenieur vom Hitler, der war ja an der TU in Berlin.
Mhm. Ups.
Haben die mir auch nicht erzählt. Das musste ich mir, habe ich dann durch Zufall mich drauf gestoßen. Ja. Der schwerste Scheer oder
Speer. Speer. Der die ganzen Bauten gemacht hat.
Ja. Der Speer. Ja. Der wollte ja aus Berlin so eine Hundenburg machen, ja, grauenhaft. Also der kam mal von der TU. Gut, aber kann ja mal passieren. Genau. Ausrutschen.
Jetzt haben wir gesprochen darüber, dass zu wenig gemessen wird, aber ein Tatbestand wird ja klar und deutlich gemessen und Sie berichten ja auch jährlich beim Reports Krankenkassen, nämlich dass die psychischen Belastungen, die mentale Gesundheit, der Anstieg Jahr für Jahr nach oben geht. Daran kann man nun nicht mehr vorbei. Was ist denn aus Ihrer Sicht was sind die Ursachen, dass das so weiter steigt?
Ja gut, das habe ich ja schon angedeutet. Also es ist schon so, dass die Arbeitsmenge eine große Rolle spielt, die zugenommen hat. Das ist sicher so. Es ist auch so, dass der Handlungsspielraum zum Teil von hochqualifizierten Mitarbeitern immer noch zu gering ist. Die dürfen nicht ihre Arbeit selber machen, wann sie wollen, wie sie wollen, sondern dass diese Frage, wie Führung stattfindet, also wird Führung durch Kontrolle ausgeübt, Zielsetzung und Kontrolle der Zielerreichung. Wer macht das? Macht das die Führungskraft oder machen das nicht die Kollegen oder die Leute selber? Also wie viel kann man da, muss man die wirklich, also Mikromanagement betreiben? So ist ja das Sprichwort dafür. Ist das wirklich so? Das wird vielerlei noch gemacht und das gerade bei Geistesarbeitern, wenn sie von der Uni kommen und dann irgendwo so ein Korsett gezwängt werden und sie nicht profitieren, sondern nur noch kontrolliert werden, das ist natürlich nicht sehr motivierend. Dann spielt eine große Rolle eben die Unternehmenskultur. Habe ich das Gefühl, dass ich hier wirklich gebraucht werde? Habe ich das Gefühl, dass ich einen Beitrag leisten kann? Kann ich das sehen oder kriege ich das mit? Werde ich dafür auch mal belohnt und werde ich dafür auch mal,
wertgeschätzt.
Wertgeschätzt, das ist ja, die Menschen leben ja. Geld kann man nicht essen, aber das Gehirn wird dadurch auch nicht besser, durch einen großen Geldhaufen. Aber einen großen Haufen an Zuwendung und Anerkennung, der bringt mich weiter. Ich will dann, natürlich will man auch Geld verdienen, ist ja gar keine Frage, aber das ist eben ein Nebenprodukt für unsere Motivation. Ich meine, wenn Sie mal im Lotto gewinnen, nach einem Jahr haben Sie sich dann gewöhnt, wird das Ihr Gefühl nicht weiter groß nach oben bringen, ja? Also, ich glaube auch kaum, dass man die Depression dadurch bekämpfen kann, dass man immer mehr Geld stopft, in den Rachen stopft diesen Leuten. Das glaube ich einfach nicht. Ja. Also, wir leben als soziale Wesen von der Zuwendung und Anerkennung durch andere. Und das davon speist sich unsere intrinsische Motivation. Da spielen die Eltern eine große Rolle. Da spielen die Lehrer eine Rolle. Wer erinnert sich nicht an seine Lehrer aus der Schule? Da spielen natürlich auch die Führungskräfte eine große Rolle. Das sind alles Menschen, die uns inspirieren können, die uns aber auch deinspirieren können.
Mhm. Glauben Sie, dass Unternehmerinnen und Unternehmer das so genau wissen? Oder anders gefragt, wenn sie es wissen, Warum wird dann in diese Richtung doch sehr wenig investiert und eigentlich eher so in, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann müssen wir uns mal kümmern, dann müssen wir uns um Fehlzeiten kümmern, dann ist das Thema Bindung auf auch immer wieder eins. Warum tut man es nicht präventiv? Weil man es nicht weiß?
Ja, also das ist, glaube ich, generell, da belagern sich zwei Probleme. Das eine Problem ist, dass wir generell durch die übergroße Dominanz der klinischen Medizin und ihrer Forschung, wir eigentlich grundsätzlich über Gesundheit selten reden, dafür dauernd über Krankheit. Und diese riesen Mittel an Investitionen, die da auch reinfließen, in Deutschland sind, also in ganz Europa mit, haben wir das teuerste Gesundheitswesen. Wir haben lächerlich wenig, was wirklich ernsthaft als präventiv anerkannt werden kann. Also wir geben unser Geld zum großen Teil aus für die Versorgung, aber nicht für die Verhütung von Krankheiten. Das ist ein Grundmangel. Und das, die ganze Lobby, die dahinter steckt, das muss man ja auch mal laut sagen, das ist ja auch, pfeifen mir auf die Spatzen vom Dach, die Lobbyarbeit für Prävention ist nicht existent. Und das ist der eine Grund. Das Bewusstsein dafür, dass man Dinge auch vorhersehen und verhüten kann, habe ich auch gesehen bei der Corona, das hat ja erst relativ lang gedauert, bis wir da so einigermaßen in Gang gekommen sind. Also das ist unterentwickelt und das verbindet sich dann im Unternehmen mit bestimmten Vorurteilen, die eben sagen, ja, der Mensch muss funktionieren. Natürlich muss er funktionieren. Ich bin aber überzeugt, dass er besser funktioniert, wenn wir eben nicht Menschen nur kontrollieren, wenn wir unsere Führungskräfte in erster Linie so ausbilden, dass sie sich als Unterstützer erleben und nicht als Kontrolletti. Also das, ich glaube, das ist ein Grundübel. Das war am Anfang, als das erfunden wurde durch Taylorismus. Zu damaligen Zeit, da kamen die Leute, also Landwirte ausgebildet oder überhaupt nicht ausgebildet in die Stadt, die mussten einer starken Disziplin unterworfen werden, damit der Laden überhaupt funktioniert, mit einem Riesenanteil an unqualifizierten Menschen. Hm. Aber das ist ja vorbei. Mhm. Aber in den Köpfen ist das immer noch da. Mhm. Und deswegen ist eben auch der Gedanke, gerade bei mentaler Gesundheit, die muss ich noch andere Sache erzählen, die mich auch geprägt hat. Ich habe angefangen, meine Beratertätigkeit, ich weiß gar nicht, wie das zustande kam, in einem großen Werk von einem großen Automobilbauer in Deutschland. Und da, die haben mich geholt, weil da hatte der Betriebsrat drohte abgewählt zu werden. Das war ein sehr unternehmensfreundlicher Betriebsrat, der drohte abgeholt. Und dann haben sie mich geholt, ich sollte mal die Oppositionsfront etwas beruhigen mit meinem überweisen Soziologengeist. So, habe ich mich einfach mal reingestürzt in die Materie. Das war auch sehr lehrreich. Aber ich habe immer dann so Gespräche geführt mit dem Personalchef. Da habe ich herausgefunden, der Personalchef war früher in der Finanzabteilung tätig. Dann hat er gesagt, aber du, Sie können über alles reden hier, aber nicht über mentale Gesundheit.
Bitte nicht über die Schnittstellen, bitte nicht über Kommunikation reden.
Ja.
Bitte nicht das Thema Führung in die Hand.
Also ich meine, das war so hart und glatt. Nach dem Motto, also wir sind alles hier gesunde Wesen, wir haben keine mentalen Probleme, wenn wir welche haben, dann sollen sie eben woanders ihre Arbeit, ihr Geld verdienen. Also das hat, das war jemand, also erst schon mal, dass jemand, nur weil er vielleicht in der Finanzabteilung guter Pfennigfuchser war, denn Personalvorschiff, das war ein Riesenunternehmen, was hatten die denn, was da, glaube ich, 5.000 Beschäftigte, 6.000, keine Ahnung. In Norddeutschland, aber bekannt, so ich will den Namen jetzt nicht nennen. Jemand aus der Finanzabteilung dann in die Personalabteilung verschoben wird, in hohen Norden. Wahrscheinlich hat man ihn, weil er nicht gut genug für die Finanzabteilung, keine. Auf jeden Fall,
das schon
sagt ja alles. Ich meine, also wenn ich meine Leute nicht regelmäßig weiterbilde im Personalbereich, sondern nach dem Motto, überall wird Weiterbildung gemacht, aber im Personalbereich brauchen wir keine. Warum? Wir sind doch alle Menschen, wir wissen doch, wie Menschen funktionieren. Also, Ende. Also man stößt dann so in der Laufe der Zeit auf so gewisse Schlüsselerlebnisse, sage ich mal, die halt mich immer wieder darin bestärkt haben, dass hier ein Problem liegt. Und dass wir mit dem uns befassen müssen.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt gern direkt unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in deiner Lieblings-Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen, und hinterlasse uns auch gern eine Bewertung.